Wenn ich mal The Last Dance zitieren darf, du siehst aus wie Scottie Pippen im entscheidenden Spiel gegen die Utah Jazz.
Ja, so ist richtig. Allerdings habe ich nicht ganz die Stimme von Scottie Pippen. Ich glaube, ich meine, ich hätte in einem Frame gesehen, dass als Scottie Pippen gesprochen hat, dass Fledermäuse von der Decke gefallen sind. Der hat ja wirklich eine Frequenz. Stimmt eigentlich, dass Scottie Pippen von Volker Bouffier synchronisiert wird? Ja, ne?
Aber ich hab die unglaublich tolle Geschichte irgendwo gelesen.
Ja.
Ich glaube sogar im Sonderheft Michael Jordan von den Kollegen von Five.
Okay.
Ich bin mir aber nicht sicher.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist Michael Jordan, der ja der vielleicht ehrgeizigste Mensch
ja.
aller Zeiten ist, dass ja. es ihn für ewig gewurmt hat, dass er eine Sache, die konnte er nicht gut machen gegenüber Scottie Pippen, und das war die Penislänge. Weshalb immer, wenn die Bulls in L.A. waren,
ja.
Madonna Scottie Pippen in ihr Hotel oder in ihre Villa geholt hat.
Okay.
Und es hat Michael Jordan Zeit seines Lebens nicht losgelassen.
Scottie Pippen, Dennis Rodman hatte doch was mit Scottie Pippen. Doch nicht.
Jetzt wird's geil. Dennis Rodman hatte was mit Scottie Pippen.
Willkommen zu Basketball MML.
Ja.
Dem Podcast für Insider.
Ja, pass auf.
Ich sag dir, wenn der Pippen da an eine Base gewartet
ja,
hat,
ja.
ja, da sag ich dir, drei Outs.
Ja.
Und dann war der Puck im Tor.
Ich erinnere übrigens noch, die Älteren unserer Hörer werden sich erinnern das muss man jetzt mal in den Archiven, muss man mal nachschlagen. Liebe Fußball-MML-Fans, ihr kennt uns und unsere Prognosen. Es gab ja damals, in den 90ern, gab es ja Basketball-MML mit Mike Nöcker, Micky Beisenherz und Lukas Vogelsang. Und da gab es die legendäre Folge. In der wir gesagt haben, wenn das mit den Bulls so weitergeht, die Folge ist von 1998, da haben wir gesagt, wenn das mit den Bulls so weitergeht, gerade jetzt auch durch die Veränderung des Teams, werden die auf Jahre hinweg Meister bleiben. Und so kam es. Ne?
Also
ja.
Die Geschichte,
ja.
ich lese das nochmal nach und werde es nächste Woche, ich hatte es verdrängt und es ist mir jetzt siedenheiß wieder eingefallen. Also die Geschichte, wie ich sie gelesen habe, war auf jeden Fall, dass er unglaublich eifersüchtig war auf die Schwanzlänge von Scottie Pippen,
so.
Der in L.A. sozusagen der Funboy war von Madonna.
Das gucke ich mir nicht vorstellen.
Du weißt aber, dass Dennis Rodman mit Madonna zusammen waren. Also, dass die
ja.
eine Beziehung hatten. Auch ja. in der Phase.
Ja. In den 90ern zu jung für sowas. Ich habe mir das alles angelesen.
Ja, ihr merkt das schon.
Ich bin, glaube ich, der Einzige, habe ich festgestellt. Und da wird man schon ähnlich gedisst, wie wenn man, wie wird man heutzutage schon gedisst?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Dissen ist gar nicht mehr so oft, ne? Also man wird gar nicht mehr so bepöbelt in dieser Zeit. Nein, was ich sagen wollte ist, ich bin, glaube ich, der Einzige, der...
Man wird nicht mehr bepöbelt, naja, geht so, ne?
Ich bin, glaube ich, der Einzige, der findet, dass The Last Dance dramaturgisch nur sehr mäßig erzählt wird.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Die Machart finde ich wirklich, für den Hype, finde ich, die Machart wird wirklich low.
Ja, also...
Von Tiger King jetzt?
Von Tiger King. Ja.
Ja.
Ja, ich verstehe, aber was du meinst, weil die so in den Zeitachsen hin und her springen. Ne? Das ist jetzt für mich, der ich jetzt alles andere als extrem bewandert auf dem Gebiet bin, immer etwas schwierig nachzuvollziehen. Sie springen natürlich immer wieder zurück in dieses legendäre Jahr 1998, aber ich muss auch sagen, da muss man schon auch einigermaßen, also ich teile deine Einschätzung. Ich finde es natürlich trotzdem geil, weil das Material halt einfach der Hammer ist. Aber tatsächlich finde ich die Art der Erzählung auch nur so, ja, sehe ich auch, ja, sehe ich
nicht. Es ist am Ende halt eine Doku von Michael Jordan über Michael Jordan.
Das ist richtig.
Und ich möchte jetzt aber einfach zu meiner Ehrenrettung sagen, dass in der Five steht, Scotty war untenrum ziemlich gut bestückt und das machte Michael verrückt, zitiert Deadspin.
Ja, aber das ist doch was
Frauen
anderes.
Sehen sollen, die auf Pippen warteten, egal wo wir spielten. Madonna holte Scotty jedes Mal in einer Limo mit eingebautem Whirlpool ab. Das steht hier. Dann muss ich André Vogt von der Five bei uns melden und sagen, dass sie da einen Fehler gemacht haben. Ich habe mir das so gemerkt und ich habe das jetzt alles nur hier reingebracht, um mal wieder, wie in Fight Club, ich habe es angekündigt, den Penis von Max Kruse in die Sendung
zu schreiben. Okay, verstehe. Ja, so. Nur, genau, ja. Genau. Aber genau, die Erzählung ist halt insofern etwas irritierend, weil es halt eben so wirkt, als hätte in einer Phase, ja, also springen wir jetzt mal zurück, wir reden hier über Werder Bremen 1995 und der Zirkus ist in der Stadt und da ist ein Mario Basler in dem Team und da ist Bruno Labbadia im Team und Madonna lässt sich immer Dieter Eils ins Hotel kommen. Das ist ja, ja, ihr versteht mein Befremden, ja. So.
Ja, aber vielleicht kommt da ja auch der Spitzname der Staubsauger. Ach
so.
Aber, okay. Der Vergleich ist natürlich großartig. Jetzt sind wir so weit abgekommen und jetzt sind wir so weit, dass wir sagen, Madonna ist die Verena Kehrt für der Chicago Bulls. Das kann doch nicht sein. Können wir, Mike Nöcker, du bist stimmt. Doch, hast du nicht irgendwas vorbereitet, was diese Sendung jetzt rettet?
Pass auf, ganz kurz. Wir haben ja keinen Werbepartner heute, ist das richtig?
Nee, wir machen gleich Werbung für uns selbst.
Ich wollte vorher noch kurz eine Sache bewerben. Und zwar gibt es ja die wunderbare Seite Hands of God. Die machen ganz tolle Fußballmotive. Tolle Postermotive, die lassen uns übrigens gemäß unserer persönlichen Neigungen, also Hertha, BVB, BVB, St. Pauli, noch etwas zukommen. Und da ist es so, die nehmen ikonografische Fußballmotive und versehen sie mit ihrem speziellen Design. Und jetzt ist es gerade so, sie haben eine ganz tolle Grafik erstellt von dem knienden Markus Thüram. Und da explodiert bei denen gerade so ein bisschen der Server. Und sie haben sich entschieden, das Motiv als limitierte Edition aufzulegen und die Hälfte des Erlöses an die Antonio Amadeo Stiftung zu spenden. Mit der anderen Hälfte decken sie ihre Kosten und Aufwand, machen also keinen Gewinn damit. Und die haben uns gebeten, ob wir nicht, was heißt, sie haben uns gebeten, sie haben angeregt, ob wir nicht Lust hätten, in einer Art Gewinnspiel ein Exemplar dieses Posters zu verlosen. So, jetzt muss man fairerweise sagen, ich habe euch beide nicht gefragt, sondern grätsche da jetzt einfach brutal rein. Aber das, ich fand die Idee so gut und so passend in Zusammenhang mit dem, was wir ja sonst machen, dass ich das natürlich toll fände, wenn wir es machen würden.
Ich habe auch schon die Quizfrage. Also man kann uns schreiben und wir natürlich, wie wir es immer machen, loben dann oder entscheiden, wer der Gewinner ist.
Genau.
Ja, so wir entscheiden, wer der Gewinner
natürlich.
Ist.
Genau. Wir bekommen das und dann werfen wir alle Zettel in einen Hut und wir greifen rein und der ist dann der Gewinner. Folgende Frage: Von wem ist Markus Thüram der Sohn? A. Marcel Desailly. B. Lilian Thüram. C. Scottie Pippen.
Genau. Genau. Unter allen Einsendungen verlosen wir, also verlosen bedeutet natürlich, wir picken uns einfach eine Person raus, die uns persönlich sympathisch ist. Alle anderen Arschlöcher können dann einfach auf die Seite shop.handsofgod.football gehen und sollen zusehen, dass sie selber was kriegen. Aber ich finde das sehr toll. Ich finde das in dieser Situation sehr, sehr gut. Und die Amadeus-Antonio-Stiftung, die sich gegen Rassismus und rechte Gewalt einsetzt, die kann man ja sowieso immer nur loben und unterstützen. Und auf die Art und Weise kommen ja Fußball und Antirassismus auf die bestmögliche Art und Weise zusammen.
Sehr feine Sache.
Da sind wir dabei.
Ja, natürlich.
Ja, im Grunde genommen sind wir ja fast schon beim, also wenn wir jetzt Musik spielen würden, wären wir fast schon beim Thema, ne? Vielleicht sollten wir unsere Eigenwerbung 10 Minuten nach hinten legen.
Glaube ich auch gerade. Wir schieben die mal schön in die Mitte und bleiben im Thema.
Ja. Und machen aber ganz kurz, knien uns sozusagen virtuell alle hin und machen kurz Musik. Begrüßen dann zur 100, ich weiß es nicht mehr, irgendwas 50. Folge von Fußball MML.
150 und B, wie man immer sagt, wenn man nicht mehr altern möchte. Wir sind jetzt 150 und B.
So, nicht schon C? Wie auch immer. Aber fast. Total. Aber zumindest einer sieht schon so aus. Micky Beisenherz.
Ja, der bewegt sich auch so. Übrigens, danke auch für die Idee mit dem Hinknien. Also nur für unsere Hörer. Ich bin jetzt ungefähr auf halber Höhe wieder oben mit meinem Rücken. Dankeschön. Ja, guten Tag.
Auf ganzer Höhe wieder oben.
Ja.
Obwohl er doch eigentlich noch quasi vor 3 Wochen als Hertha-Fan am Boden lag. Lukas Vogelsang.
Zweiter in der Labbadia-Tabelle.
Bruno Labbadia. Oh, oh.
Ah, Bruno Labbadia. Das wäre auch einer.
Ja.
Für alle, und bei denen es nicht
hier
so
ist,
läuft.
Und hier ist der Mann, vor dem keine Spielerfrau Angst haben muss. Hier ist Mike Nöcker.
Das war spontan, oder? Das war jetzt spontan, oder?
Der Scotty Pippen von MML.
So. So ist es nämlich. So ist es. Ja, weil wir bei, weil wir beim Thema Markus Thuram gerade gewesen sind, Gott sei Dank, muss man sagen, ist ja die DFL, beziehungsweise in diesem Fall der Kontrollausschuss des Deutschen Fußballbundes, auf die Idee gekommen, sämtliche Spieler nicht zu bestrafen. Aber mal kurz so in die Runde gefragt, wie habt ihr denn quasi beides erlebt? Auf der einen Seite das, was man quasi medial im Fernsehen gesehen hat, und auf der anderen Seite das, was man dann sozialmedial plötzlich als großes Gewitter auf Twitter und Co. erlebt hat.
Mhm. Ja, es war alles relativ erwartbar. Also ich fand die Gesten und die Szenen gut, weil man anders, da muss ich direkt wieder ein Berliner Beispiel nehmen, Hertha hat mal so PR-mäßig mitgekniet.
Ja.
Als Kaepernick so in aller Munde war. Da haben sie mal alle am Anstoßkreis gekniet. Und das war wieder so wie, hey, nehmt man Transparent in die Hand, stellt euch mal vor die Fankurve, jetzt knien wir alle, wir sind dabei. Hier war das ja etwas, gerade bei Weston McKennie, aber auch bei Jadon Sancho, was ja, und bei Thuram, was ja aus den Spielern herausgekommen ist. Also etwas ganz Ehrliches. Das war keine PR-Aktion, das war, ich male mir jetzt mit Edding eine Botschaft aufs T-Shirt und ich zeige die. Und ich fand alles daran richtig und gut. Ich fand nur dann wieder den fast schon Shitstorm und dieses vorauseilende Entsetzen, ob der Regelauslegung des DFB komplett übertrieben, und fand dann aber hinten raus die Reaktion des DFB überraschend besonnen. So, das ist meine Zusammenfassung.
Ja, ich würde mich Lukas Worten anschließen. Ich selber muss zugeben, ich habe jetzt nicht getobt vor Wut, aber ich habe das natürlich wie üblich auch aufgenommen, wobei ich auch schon so dachte, diese ganze Wiederaufnahme der Bundesliga ist ja jetzt nun wirklich nicht mit großer Begeisterung aufgenommen worden und hat natürlich insgesamt, ist es jetzt auch noch keine besonders würdevolle Veranstaltung. Da fürchtete ich darum, dass das einzig wirklich Würdevolle, was in den letzten Spieltagen geschehen ist, nämlich genau diese Gesten, dass der DFB sich den Gefallen tun sollte, dass, ich meine, man muss ja auch fairerweise sagen, natürlich müssen sie das in irgendeiner Art und Weise bewerten, weil das einfach formaljuristisch natürlich richtig ist, so blöd es in den sozialen Netzwerken rüberkommt. Sie können vermutlich nicht anders, aber wie Lukas richtig sagte, es ist gut, dass sie es dann halt auch so bewertet haben. Ich meine, die Premier League ihrerseits hat ja schon angekündigt, derlei Meinungsäußerungen oder politische Statements nicht zu ahnden, während die Basketballliga angekündigt hat oder beziehungsweise schon im Voraus gesagt hat, sowas wollen wir hier bei uns nicht sehen, das wird bestraft. Und jetzt kommt eine Riesenüberraschung.
Deutsche oder die NBA?
Nein, die BBL.
Die BBL, okay. Die BBL. Okay. Und jetzt kommt die Riesenüberraschung. Auch das wird bei Twitter jetzt nicht nur positiv konnotiert.
aber da fand ich die Reaktion von Marco Pesic, dem Sohn vom großen Trainer Pesic, der ja beide auch bei Alba waren. Der hat gesagt, direkt, der ist ja Geschäftsführer Basketball beim FC Bayern, für die, die es nicht wissen. Der hat gesagt, sich gegen Rassismus zu stellen, ist keine politische Äußerung, sondern eine Lebenseinstellung.
Da würde man jetzt ja grundsätzlich stimmen, weil eine politische Einstellung setzt ja immer noch voraus, dass man sich lange Gedanken gemacht hätte. Zu welcher politischen Einstellung gelange ich denn jetzt und bin ich eher dies oder bin ich eher das? Das würde ich in diesem Zusammenhang jetzt, würde ich mit dem anschließen, ja.
Interessant ist ja so ein bisschen, wie auch so diese Twitter-Echauffierungswelle dann passiert. Ne? Also als erstes hat man sich ja darüber aufgeregt, dass Jadon Sancho eine gelbe Karte bekommen hat. Mhm. Nur das Ding ist ja, dass Jadon Sancho diese gelbe Karte nicht bekommen hat, weil er um Solidarität gebeten hat oder ein Zeichen setzen wollte, sondern er hat die gelbe Karte bekommen, weil er sein Trikot ausgezogen hat.
Ja, das, genau.
Diese gelbe Karte hätte er bekommen, ganz gleich. Und wenn er sich einen Penis auf das Trikot darunter oder das T-Shirt darunter gemalt hätte oder eben gar nichts drauf, ja, er hätte diese gelbe Karte in jedem Fall
das
bekommen.
Ist richtig. Ja, das
so, stimmt. Und daran merkt man ja schon mal, die Differenzierungssynapsen werden ja sofort außer Acht und vor allen Dingen außer Betrieb gesetzt, wenn man überhaupt irgendwo etwas hat, wo man in der Echauffierungswelle draufspringen kann. Also das Differenzierung,
haben wir
den Punkt hatten wir ja schon mal.
Das haben wir in den letzten 48 Stunden auch reichlich beobachten dürfen. Ja.
Wenn international gilt, wenn innerhalb der FIFA gilt und damit auch und in der UEFA dann auch, also international, dass die unmittelbare Phase des Spiels frei bleiben soll von politischen Äußerungen und Botschaften, dann ist der DFB da eben auch erstmal gebunden und muss dem folgen. Das heißt ja nicht, dass dann danach noch etwas, also dass das größere Ding noch passiert und sie sagen, wir bestrafen die, sondern die gelbe Karte war zwingend. Da gab es zum einen eben das durch das Trikot, aber eben auch, dass man gesagt hat, man prüft das. Auch diese Prüfung einzuleiten, war ein Schritt, der im Regelwerk so verankert ist. Ja. Da kommt man dann in dem Moment nicht umhin. Wenn sie jetzt das geahndet hätten, dann hätte man sich gefragt, A, wo ist der gesunde Menschenverstand im DFB? Ja. Und was bitte sind dann all die Say No to Racism, die Transparente, die Kampagnen, die Werbespots noch wert, wenn dann mal jemand wirklich sagt, No to Racism auf dem Platz. Und das ist ja auch ein Zitat von Weston McKennie, der gesagt hat, Moment, ich dachte immer, die Liga spricht sich gegen Rassismus aus, dann können wir doch dafür nicht bestraft werden.
Ja.
Und dem ist der DFB gefolgt. Und ich bin sehr froh darüber, weil das hätte ich nicht verstanden. Alles bis dahin, die gelbe Karte, wie Mike sagt, ist komplett richtig. Auch ein Verfahren einzuleiten, eine Prüfung einzuleiten, ist komplett richtig. Das ist regelkonfirm.
Ja.
So, aber jetzt, wie es ausgegangen ist, ist alles richtig gewesen. Also wir haben eigentlich Stand jetzt nichts, worüber wir uns noch aufregen können. Nee.
Und, ja, dann, und vielleicht auch.
Dann, Freunde, war eine schöne Folge.
Ach, wir haben noch genug, worüber wir uns aufregen können. Stimmt, ja, schon. Aber vielleicht ganz kurz noch mal zur Differenzierung. Auch da sei ja noch mal gesagt, auch das muss ja ein Verband im Auge haben. Ne? Also was ist heute konformer Protest, konformer Einsatz für Werte beispielsweise, das muss ja definiert werden, wenn man es will. Wenn man will, dass die Spieler auch die Möglichkeit haben, sich eben nicht nur quasi die rote Karte vor dem Spiel zu zeigen in einem schick gemachten TV-Spot, sondern das möglicherweise auch in das Spiel selber hineintragen zu wollen, muss auch das ja erstmal definiert werden, weil es kann ja nicht sein, dass das plötzlich die Bühne wird für jedwede, schöne Grüße nach Chemnitz, für jedwede politische Unterstützung, für jedwedes politische Thema. Also das ist ein sehr, sehr diffiziles Thema.
Ja, du kommst du kommst ja in einen Bereich der Vieldeutigkeit. Also wenn wir es so verstehen wie Kollege Pesic, dann schließen wir uns natürlich alle an, weil dann ist Antirassismus eine menschliche Grundhaltung. So, aber wenn du es natürlich als politische Botschaft begreifst, dann ist jetzt erstmal, also ganz nüchtern, wieder im Sinne des Formaljuristischen, dann ist natürlich dann ist die AfD-Position erstmal gleich zu bewerten wie die SPD-Position. So, also es ist halt schwierig. So, aber da sind natürlich juristische Spitzfindigkeiten, die ich glücklicherweise nicht bewerten muss. Ich kann da einfach nur sitzen und sagen, gut, dass sie es machen. Fertig.
Ja, aber das ist genau mein Gedanke. Was ist denn jetzt, wenn ein Arschloch kommt, das Zitat von Pesic einfach umdreht und sagt, ja, Moment, Fremdenhass ist doch für mich auch eine Lebenseinstellung.
Ja.
Dann kann ich das mir doch auch aufs... Naja,
ja, ich weiß,
drehen wir es doch mal um. Also jetzt ohne, das ist nicht mal Satire, das ist einfach nur, wir bewegen uns ja in solchen Zeiten.
Genau.
Was ist denn, wenn einer kommt, ja, wieso? Moment, Antirassismus ist eine Lebenseinstellung und fällt dann nicht unter das Regelwerk des DFB, weil es keine politische Äußerung ist, ja, dann ist es für mich auch eine Lebenseinstellung.
Ja.
Das wird ganz, ganz haarig. Also ich bin total auf der Seite von Pesic und ich finde, wie gesagt, ich unterstütze vollumfänglich das Urteil oder jetzt die Entscheidung des DFB und auch die mehreren Zitate dazu von unserem Präsidenten Fritz Keller.
Ja.
Aber das ist halt wirklich schwierig, weil wo machst du dann einen Cut? Ne?
Ja.
Was lachst du denn dabei?
Sag das nochmal so schön. Du hast es so schön gesagt. unserem Präsidenten Fritz Keller. Kannst du das nochmal in dieser, du hast so eine...
Ja, pass auf, A, weil ich die Kunstpause schön fand und B, weil ich immer überlegen muss, wie er heißt und dann muss ich immer an meinen Weinschrank denken und da liegt der Günther Jauch direkt neben dem Fritz Keller und dann weiß ich wieder, wie der DFB-Präsident heißt und dann muss ich immer kurz lachen, weil ich gleichzeitig finde, er ist so eine absurde Figur und ich werde trotzdem das Gefühl nicht los, dass er heute sich selber so die Absolution erteilt hat durch seine lange Nachricht auf Twitter und in dieser DFB-Verlautbarung zu dem Thema, ich wünsche mir mündige Spieler und ich bin stolz, dass wir Spieler in der Liga haben, die eine antirassistische Haltung haben. Das ist ja auch seine Reinwaschung für diesen völlig desolaten aktuellen Sportstudio-Auftritt Anfang März.
Naja, und auch ein bisschen für den Rassismusbeauftragten Kakao, der zu den teilweise entsetzlichen Vorgängen im Stadion, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Spiel es war, sagte, dass er davon gar nichts mitbekommen hat. Wo ja nun nicht wenige gesagt haben, wofür haben wir den eigentlich da?
War das nicht Wolfsburg?
Glaube, deswegen ist aber auch Jimmy Hartwig Integrationsbeauftragter des DFB.
Ja.
So, damit nur ein Mann, Law and Order, sage ich. Ja,
Jimmy Hartwig steht zumindest nicht im Verdacht, sich zu diplomatisch zu geben.
Nein, aber das Schöne ist, wenn du Jens Keller, Quatsch, siehst du, da geht's schon wieder los. Wenn du Fritz Keller Rassismus googelst, was ich vorhin getan habe, um nochmal das neueste Zitat zu bekommen, kommt als erster Eintrag sein Auftritt im aktuellen Sportstudio und dann erst sein Zitat von heute.
Ah, okay. So. Ja. Na ja, gut.
Daran merken wir, der Algorithmus verzeiht sehr, sehr langsam, wenn man mal kommunikativ daneben gegriffen hat.
Schön.
Da muss man ja nur meinen Freund, den Philosophen Wolfram Eilenberger, fragen.
So.
Der hat einen Weltbestseller geschrieben mit Zeit der Zauberer. Stimmt. Und wenn du ihn googelst, ist einer der ersten Eintragungen oder der ersten Einträge immer noch die Bild-Zeitung mit: Ist dieser Philosoph etwa ein Philo-doof? Fragezeichen.
Ich
als er damals gesagt hat, der Fußball von Guardiola bei den Bayern sei Sex mit Penetrationsverweigerung.
Ach, und das hat die Bild draus gemacht. Guck mal an.
Ja, ja. Ist immer noch eine der schönsten Zeilen aller Zeiten.
Wahnsinn, ey.
So, Kinder, übrigens, könnt ihr euch noch an die Weinmarke Kellergeister erinnern?
Ja. Ja.
Also nur falls irgendjemand.
Aber das ist doch gar keine Weinmarke gewesen. Kellergeist war doch billiger Schnaps. War das nicht Weinbrand oder sowas? Kellergeist, das war Schnaps oder
das
sowas?
Das war der weiche Chantrey.
Ja, das sowieso, klar. Wo der
oder Maria Kron.
Ja, das ist beides Weinbrand gewesen. Kellergeist, wird jetzt direkt nach
die Frage ist ja, haben in der Limo mit Whirlpool Scotty Pippen und Madonna Kellergeist getrunken? Das ist ja die Frage.
Kellergeist.
Oder Rotkäppchen.
Perlweinmarke, du hast recht, Perlwein, ja.
Perlwein, toll. Mhm. Also, Keller hat gesagt, ich habe großen Respekt vor Spielerinnen und Spielern, die Haltung haben und ihre Solidarität zeigen. Solche mündigen Spielerinnen und Spieler wünsche ich mir, auf sie bin ich stolz.
Ja.
Das ist die Reaktion und das ist das öffentliche Statement des DFB-Präsidenten. Und damit, finde ich, haben wir doch mal eine relativ erfolgreiche Woche abgeschlossen, in der sich mündige Spieler äußern und die Paragraphenreiter, die sonst überhaupt keinen Weitblick beweisen, endlich mal gesagt haben, Moment, das ist jetzt eine Einzelfallentscheidung, wir gucken mal über den Tellerrand, wie sieht die Weltlage aus, wie ist die Stimmung im Land, wie ist denn vielleicht auch bei uns selbst die Stimmung, was machen die Spieler da, aha, wir entscheiden jetzt mal zugunsten derer und zugunsten auch des Zuschauers. Und das finde ich mal eine runde Sache.
Und vor allen Dingen auch gemäß der eigenen postulierten, in vielen Spots postulierten Weltanschauungen. Also da gibt's ja eine absolute Kongruenz. Im Grunde genommen haben diese Spieler ja nur ehrenamtlich und schnell und unbürokratisch den Job gemacht, den der DFB sonst sehr teuer irgendwelchen PR-Agenturen zahlen musste.
Oder um es mit Anton Nachreiner zu sagen, der ist Vorsitzender des Kontrollausschusses, der hat in einer Mitteilung verlauten lassen, im konkreten Fall handelt sich es um gezielte Antirassismusaktionen der Spieler, die sich damit für Werte stark machen, für die der DFB ebenfalls steht und immer eintritt. Daher werden keine Verfahren eingeleitet.
Ja, wunderbar, so, siehste.
Also. Dann schenke ich euch jetzt eine kleine Überleitung.
Eine Sache noch. Entschuldige bitte, aber das wollte ich nur sagen. Oliver Kahn, der designierte Sportvorstand des FC Bayern, hat ja seinerseits auch gesagt, ja, ich find's super, dass Spieler mündig sind und sich zu gesellschaftlichen Dingen und politischen äußern. Und da muss man sagen, da bin ich aber gespannt, was dann passiert, wenn die Spieler sich zum FC Bayern Partnerland Katar äußern und sagen, ist ja auch ganz schöne Scheiße da.
Ja, so weit sollte jetzt nicht gehen, halt die Schnauze.
Ist nicht
der designierte Vorstandsvorsitzende, ne?
Entschuldige bitte, Vorstandsvorsitzende.
Ja. Ich bin einfach froh, dass es kein Instagram-Bild gibt, wo Oli Kahn Sami Kufo in den Schwitzkasten nimmt und dann Say No to Racism drüber schreibt. Oh Gott. So wie Bohlen diesen armen, ja. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, diesen armen, was ist das? Ein Schirmverleiher oder ein Poolboy. Das
sieht und dann aus, so, ja, also das ist wirklich, ja, Leute, hier, wie sagte der großartige Donny O'Sullivan, hat das Bild von, also Dieter Bohlen, man sieht ein Foto von Dieter Bohlen mit einem roten Camp David Polo-Shirt, er hält einen schwarzen im Arm. Immerhin hält Bohlen den Schirm, allerdings wahrscheinlich auch nur für das Foto, weil ansonsten wird diese bedauernswerte Person wahrscheinlich während eines Drehs von DSDS 10 Stunden lang hinter Bohlen hergedackelt sein, um ihm den Sonnenschirm zu halten. Und jetzt postet Dieter Bohlen hier Megane. Das sind ja die Mega, das sind ja quasi die, also was Justin Bieber hat, die Beliebers. Und, ne, die Beliebers, genau. Und,
ja, ja.
Und Bohlen hat die Megane. Ja, so. Und jetzt bin ich ja auch gegen Leute, gegen Rassismus, das ist doch klar. Ich habe den Bruce Danell auch ab und zu mal in den Arm genommen, also zumindest, also mal angefasst. Und jetzt schreibt Donny O'Sullivan, schreibt nur über das Bild mit Bohlen und dem Schwarzen und dem Sonnenschirm. Seht her, ich kenne auch einen. Ja, genau so, ey. Genau so. Ach Gott, ey.
So, jetzt hast du mir natürlich 1A meine Überleitung kaputt gemacht.
Ja, das tut mir leid.
Natürlich,
aber ja, fünfmal schon.
Weil ich natürlich von guter Kommunikation rübergehen wollte zum Thema fragwürdige Kommunikation, ja. Von Shitstorm und sich echauffieren über Dinge, wo man vielleicht erstmal Ruhe behalten sollte, hin zu etwas, wo man sich durchaus mal etwas heftiger aufregen darf. Oder auch von Fritz Keller zu einem Verein, bei dem Jens Keller schon mal Trainer gewesen ist.
Schön, ja.
Ich sehe, wo du hin willst.
So, das sind 3 Überleitungen auf einmal. Ha. Schön, ne? Ich lese euch kurz mal was vor. Und es fängt schon sehr geil an. Also ihr müsst euch vorstellen, oben ist das Wappen, Vereinswappen vom FC Schalke 04. Das ist also ein offizieller...
Fängt schon scheiße an.
Überschrift: Härtefallantrag. In der aktuellen Corona-Pandemie freut sich der FC Schalke ungemein über die großartige Solidarität seiner Fans im Rahmen der Gemeinschaftsaktion Nur im Wir unterstützt jeder Verzicht den Verein in der aktuellen wirtschaftlichen Notsituation. Das damit zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zum Verein betrachtet der S04 keinesfalls als Selbstverständlichkeit, sondern im Gegenteil als ganz außergewöhnlich. Den Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem, Achtung, 1. Januar 2022 auszahlen lassen. Wir reden hier über die Kosten für die Dauerkarten, also für die Spiele, Scheiße, die du in dieser Saison nicht besuchen konntest, krass, aber schon bezahlt hast. Also deswegen nochmal, den Restwert deines Gutscheins kannst du dir ab dem 1. Januar 2022 auszahlen lassen.
In D-Mark.
Wenn dies aufgrund deiner persönlichen Lebensumstände unzumutbar ist,
ja,
kannst du eine Auszahlung natürlich auch auch vorher verlangen,
ja,
damit der FC Schalke 04 in seiner Vereinsfamilie einheitlich und fair mit den Härtefallanträgen vorgehen kann, benötigen wir genaue Informationen von dir. Bitte fülle dazu die folgenden Felder aus. Und okay, dann kommt halt Name und so weiter und so fort. Aber man muss begründen, warum man denn für die Spiele, die man schon bezahlt hat, aber dieses Jahr in dieser Saison nicht gesehen hat, das Geld möglicherweise gerne zurück hätte.
Also zwei bis vier Dinge dazu.
Ja.
Ist nicht der ganze FC Schalke 04 ein Härtefall?
Das,
dann,
ja.
Ja. Wer schon mal in Gelsenkirchen war, weiß, dass eigentlich fast jeder, der da rund ums Stadion wohnt, unter diesen Fall fällt.
Ja, das. Oder
zumindest unter diesen.
Das dachte ich auch gerade schon, ja.
So, also das war ja der alte Witz, ne? Wenn du durch Gelsenkirchen fährst, ist wenigstens kein Berufsverkehr. da kann man jetzt noch mal rein und sagen, Moment, aber wird da nicht fast jeder Schalke-Fan angesprochen, wenn man böse sein möchte? Und C, was soll denn die Scheiße?
Ja, eine sehr berechtigte Frage.
Und D vielleicht, vielleicht willst du erstmal darauf reagieren, aber vielleicht Punkt D noch ganz schnell. Wenn man immer hergeht und sagt,
Man ist der Verein, der Malocha-Verein, Kumpel und Malocha. Das sind wir, Schalke 04.
Ja.
Und dann diesen Zettel liest, dann muss man auch mal wirklich sich überlegen, wie viel Demut eigentlich im Verein Schalke 04 und in der Vereinsführung vom FC Schalke 04 steckt gegenüber denjenigen, die sich jedes Jahr wirklich vom Munde absparen, ihre Dauerkarte, möglicherweise ihren Fanschal, ihr Trikot und so weiter und so fort. Und das dann so zu verpacken, ist echt hart.
Da kann man ja sehr froh sein, dass sich der interne Vorschlag von Clemens Tönnies nicht durchgesetzt hat, dass sie sich die Kohle ja zurückholen können, indem sie das Geld bei Tönnies Fleisch wegarbeiten. Also falls es in den Schlachtbetrieben zu Corona-Fällen kommt, einer muss da ja einspringen. Aber das ist ja gut, das ist ja gut. Das ist schon spektakuläre. Da ist also, sagen wir wirklich, der nicht nur der monetäre, sondern auch der intellektuelle, emotionale Graben zwischen Fans und Verein schon ganz schön groß. Leck mich am Senkel.
Aber es ist auch nur zwei Schritte von der Idee entfernt, einfach die ganze Fankurve notzuschlachten.
Oh, ja, und es ist natürlich auch ganz ehrlich, wirklich.
Ja, das ist schon hart.
Diese Bodenständigkeit dann. Ich stelle mich, wenn wir im Westfalenstadion spielen, stelle ich mich zu unseren Fans in die Kurve.
So, ja.
Ne? Weil absolute Lieblingsaktion. Ich bin ja ein ganz bodenständiger Milliardär. Und gut, jetzt sind meine Geschäftsmethoden vielleicht an der einen oder anderen Stelle schon mal kritisiert worden. Und der eine oder andere hat komischerweise irgendwie schon mal etwas kritischer nachgefragt, ob denn die Mindestlöhne so eingehalten werden und auch die Art und Weise, wie meine Mitarbeiter teilweise in Schichtbetrieben in von uns zur Verfügung gestellten Wohnungen dort übernachten dürfen. Aber gut, geschenkt, ich stelle mich für die Kameras als Kumpel, als Malocha, als fannahe Aufsichtsratsvorsitzende in die Kurve, wenn es gegen Dortmund steht. Und meine Antwort ist, du kriegst dein Geld, okay, brauchst du wahrscheinlich auch. Okay, wenn du es richtig doll brauchst, gucke ich noch mal, ob es ein bisschen schneller geht. Aber ansonsten kriegst du die Kohle 2022 zurück. Das ist schon echt alter Schwede, du.
Ja, was so widerlich ist daran, ist es, dass es ein einseitig aufgesetzter moralischer Knebelvertrag ist mit den Fans. Weil, wer die Fans von Schalke 04 kennt, und ich war ja da für den Beitrag in der Kneipe und ich war ja auch für meine Texte schon öfter da, weiß ja, wenn man in die Kirche geht, da gehen die vorm Spiel hin, zünden Kerzen an für den Verein. Ja. Da lebt eine ganze Stadt, ein ganzer Stadtteil lebt für diesen Verein. Und natürlich gehen die da nicht hin und holen das Geld zurück, weil sie unterstützen ihren S04. Komme, was wolle. Das ist im Alltag das Wichtigste. Das sind immer die schlimmste Zeit in Gelsenkirchen sind die zwei Wochen zwischen den Heimspielen.
Die sparen so, alle gemeinsam, das heißt, schon für Seroberto 3. Ne? Oder ist so, da kommt als nächstes Seroberto Judgment Day. Ne? Jetzt erst recht.
Ja, aber du als Kastropper, du bist ja zumindest in der Nähe groß geworden. Oh, ja. Du weißt doch genau, was ich meine. Es ist bei Dortmund ja ganz ähnlich. Diese Leute so anzupacken und zu sagen, komm, deine 200 Euro, die wir dir noch schulden, verzichte mal auf die, weil die brauchen wir jetzt.
Ja.
Ja.
Ja, das ist ja.
Wo du so denkst, ey, rechne das auch mal jetzt, also wenn du es auf die Spitze treibst, rechne das mal gegen so einen Hartz-IV-Satz.
Ja.
Ja. Oder so. Und dann kommt so ein Verein, der nach einem Monat ohne Spielbetrieb nicht mehr weiß, wie er irgendwie auf die Beine wiederkommt und nimmt seine Fans in so eine emotionale Geiselhaft und sagt, wenn du das haben willst, musst du uns begründen, warum.
Ja.
Also das ist doch
Irrsinn. Ja, der ganz normale Fan ist ja sehr weit von Twitter-Theorien entfernt, sondern er sagt natürlich ganz pragmatisch, hör mal, Tönnies, nur dass ich das richtig verstehe. Also ich habe jetzt Geld gezahlt für die Tickets. Und das kriege ich aber frühestens 2022 zurück, weil ihr kriegt Geld von russischen Oligarchen und damit ihr habt Fernseh. Was kriegt ihr an Fernsehgeldern? Aha. Und was kosten die Spieler? Was kostet denn der Schlechteste von euch? Der kostet auch schon 2 Millionen pro. Und wer soll jetzt genau das Geld nicht zurückbekommen? Ach, wir alle hier oder was? Sag mal, pass mal auf. Wir kommen jetzt mal gleich zum Anzünden vorbei.
Und er sagt aber auch, pass auf, gib mir mal die Nummer von diesem Oligarch.
Ja, genau, gib mir die Nummer von diesem Oligarch da. Was ist das überhaupt für einer? Ne? Guck mal, wenn du Angst hast, dir von dem Russen noch Geld zu leihen, dann komm ich mal mit meinen Jungs von der Skatrunde vorbei und dann holen wir die Kohle da rein. Das ist doch gar kein Problem, ist das doch nicht. Also das ist schon... Ist schon sehr abenteuerlich, muss man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, welcher Verein hätte denn sonst die Nerven, sowas so durchzuziehen?
Es erinnert mich an diese Geschichte vom Kumpel aus der Kreisliga, wo ein Mitspieler dem Verein den Beitrag von mehreren Monaten geschuldet hat. Und der Trainer kam immer wieder hin und hat gesagt, wir nennen jetzt mal Guido. Guido, wo ist denn das Geld? Und dann hat er irgendwann zu ihm gesagt, sag mal, Trainer, fick mal meinen Kopf jetzt nicht mit Geld. Pass auf, also, wir machen jetzt mal richtig schön Werbung für uns selbst und für unsere Freunde und Paten von OMR.
Ja.
Die haben uns im Schweiße ihres Angesichts in den letzten 2 Wochen eine neue Website gebaut. Alles general überholt, alles schön gemacht, unsere Bilder ausgeschnitten und auf die Seite gepackt, uns mit Instagram verlinkt. Man kann, also sieht einfach, es ist wunderschön. Die Domain, es ist das gleiche geblieben, fußballmml.de. Das ist die Seite,
ja.
Die ist jetzt schöner als vorher und es gibt ein Add-on. Ganz wichtig, man kann jetzt sich dort eintragen, man kann seine E-Mail-Adresse hinterlassen und bekommt dann alle 2 Wochen die Zeitlupe, die wir vorher auf die Seite gestellt haben, als Newsletter.
Ach, das ist
immer alle 2 Wochen am Donnerstag, also man trägt sich ein, ganz normal, und dann kriegt man alle 2 Wochen, hat man schön Freihaus, sagte man früher, Freihaus, immer donnerstags die Zeitlupe. Nächste Woche geht es los mit, am 10. Juni jährt sich Lothar Matthäus gegen Jugoslawien zum 30. Mal, 30 Jahre WM 1990, der Lodder. Und die Frage, Junge, warum bist du eigentlich nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion
geworden? Ja, das ist eine berechtigte Frage.
Also, der neue Fußball-MML-Seite, fußballmml.de, und dann eintragen für den Zeitlupen-Newsletter alle 2 Wochen immer Donnerstag.
Und vielleicht, wenn man sich in den Newsletter eingetragen hat, vielleicht kriegt man auch irgendwann eine E-Mail und weiß dann als einer der Ersten, wo man die verfickten MML-Tassen endlich kaufen kann.
Ja, also ja. Wir arbeiten noch, also OMR arbeitet noch an den Feinheiten. Wir werden auch die Bios wieder raufladen von uns. Und dann wird irgendwann, setzen wir einen Shop auf. Und dann werden diese 100, Tassen an mindestens 400 Leute verkauft.
Ja, so. Gebe ich euch Brief und Siegel.
Vielleicht kriege ich dann ja auch mal eine von diesen Kackdingern.
Einmal das und vielleicht gehen ja auch die Hälfte der Erlöse an den FC Schalke.
Ich habe mal eine ganz kurze Frage, weil wir gerade über die Zeitlupe und Lothar Matthäus gesprochen haben. Wenn da der Text nächste Woche kommt. Micky, du bist doch Simpsons-Experte. Hast du Lothar in den letzten Sendungen auf Sky gesehen und hast du diese unfassbaren Sneaker gesehen, die ungefähr so in der Körperratio zu ihm ungefähr so 1/5 bis 1/4 seiner Körpergröße ausmachen?
Nee, habe ich noch nicht gesehen.
Wenn nicht, guck es dir mal an. Es gibt eine Simpsons-Folge, wo sich Homer oder Flanders diese Jogging-Schuhe, futuristischen Jogging-Schuhe.
Ja, stimmt.
Ich schwöre dir, Lothar Matthäus hat es geschafft, dieses Paar Schuhe aus den Simpsons nachbauen zu lassen und er trägt es jetzt bei Sky. Und ich werde es in diese Zeitlupe schreiben.
Ah.
Und dann wäre Kausalkette, sag ich dir.
Natürlich, sicher, Digga, natürlich. Ich komme aus dem Rap.
Aber wo wir schon mal so schön dabei sind, ne, insbesondere bei Lothar Matthäus sind, kennt ihr den Unterschied zwischen Lothar Matthäus und Fußball-MML?
Ja, ich weiß, wo. Ja, schön.
Also,
nee.
Also, sag mal, Mike, ich freue mich.
Wenn Fußball-MML sagt, dass sie aus 100%ig nahem BVB-Umfeld weiß, dass Lucien Favre am Ende der Saison durch Niko Kovac ausgetauscht wird, dann schreibt maximal jemand auf Twitter, wir wissen mit Ede Geier.
So. Ja, was war das denn schon wieder für eine Scheiße jetzt? Da muss ich also auch mal wieder kritisch nachfragen. Was war denn da schon wieder los?
Und wenn Lothar Matthäus aber beiläufig, ich weiß nicht, also Mike, hast du es gesehen, dieses sensationelle Interview? Also Favre gibt diese Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Bayern.
Ja.
Und dann stehen da Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus. Und Lothar Matthäus wird gefragt von Sebastian Hellmann, ja Lothar, was heißt denn das, was der Lucien Favre jetzt da gesagt hat zu seinem Abschied? Ja, das heißt für mich, dass Lucien Favre am Ende der Saison geht und Niko Kovac Trainer wird. So, ja. Und niemand hatte ihn gefragt und niemand hatte vorher wochenlang über Niko Kovac gesprochen, außer uns am Morgen danach. Was passiert bei uns? Jemand schreibt, na, wenn ihr das sagt, dann wird's ja Peter Neururer.
Ja, stimmt, den habe ich auch vergessen.
Ja. Trag hier beliebigen Trainer ein, Ottmar Hitzfeld, Bernd Kraus, es werden alle, außer Niko Kovac, weil wir uns einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet haben, dass wir keine Ahnung
und
haben.
Und währenddessen und kaum, dass die Folge läuft und wir das voraussagen, sitzt irgendwo in Turin Manuel Neuer, hört unsere Folge und sagt, guck, da sind sie wieder mit ihrer Prognose.
Wenn er nicht von Higuain aufgegessen wird.
Darauf habe ich ehrlicherweise wirklich, diesen Gag habe ich intern schon vor ungefähr 3 Wochen gemacht. Habe gesagt, ich würde gerne mal zum Trainingsstart, würde ich mal Gonzalo Higuain gerne sehen, wie der wohl aussieht. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, man lacht im Netz viel, aber offen gestanden sieht Higuain aus wie immer. Higuain hat ja auch, wenn er mitten im Saisonbetrieb ist, sieht er ja immer aus, als ist er normalerweise irgendwie bei Adler Rauxel und hilft jetzt irgendwie bei den hilft jetzt mal eben bei den U-Mannschaften aus. Natürlich lacht man, weil die meisten Leute sich ja vielleicht mit dem Ligabetrieb gar nicht so beschäftigen und wenn die jetzt hören, da war lange Corona-Pause, dann denken sie, jetzt hat Higuain den ganzen Tag einfach nur an der Fritteuse gehangen, aber er sieht nicht wirklich viel anders aus als sonst. Das ist Higuain.
Er sieht aus, als wenn er jetzt für die Albi Coleste spielt.
Apropos Adler Rauxel.
Ja, geil.
Ja.
Wir haben Post bekommen an dieser Stelle.
Und nicht von Wagner. Okay.
Also, wir haben einen Brief bekommen. Also, ehrlicherweise haben Lukas und ich einen Brief bekommen und du nicht.
Ach, guck mal, so. Das wird ja mal schöner.
Nach der letzten Folge. Überschrieben mit BVB Cubitum Boatengus. Das ist die Betreffzeile. Auf dem Ellenbogen hättet ihr ruhig noch etwas rumhacken können, bezogen auf den Elfmeter.
Ach so, ja.
Reden wir gleich noch mal.
Ja.
Zumal die Wichserse mich 900 € bei 1:1 gekostet haben. Bisschen viel Bayern-Hudelei. Mit dem Bayern-Kader kann jeder Meister werden. Meine Meinung. Beweis mir das Gegenteil. Wenigstens was die letzten 8 Jahre angeht. Und dann noch mit jungen Müttern prahlen und nicht wissen, wer Wolfram Wutti Wuttke war. Weißt du, wer das war? Weißt du, wer das war? Aus Castrop-Rauxel war der Herr Beisenherz. Und das sagt euch ein Borusse. Walk on, dein alter Joachim Krohl.
Ach, wie lustig, Joachim. Ja, aber wieso? Ich weiß doch, dass Wolfram Wuttke aus Castrop kommt, das weiß ich doch.
Der Witz ist, wir wussten ja, also wir haben ja ein bisschen gestottert bei dieser ganzen Saarbrücken-Sache, du hattest recht.
Der war Wolfram Wuttke kommt von Wacker Castrop.
Was Joachim als Warum-Halb-Vier-Historiker nicht gefällt, ist, dass wir es nicht geschafft haben, in dieser Sendung die gesamte Karriere von Wolfram Wuttke ausreichend zu würdigen und zu beleuchten. Das werden wir irgendwann in unserem Legenden-Podcast, den es nie geben wird. Ja. Also das ist die blaue Mauritius. Aber es gibt diesen Legenden-Podcast irgendwann nie. Und da werden wir auch über Wolfram Wuttke sprechen. Was ich nicht wusste, weil du es nicht gesagt hast, war, dass der aus Castrop kommt. Das ist ja lustig.
Ja. Ja klar, der kommt aus Castrop, der hat gespielt bei Wacker Oberkastrop. Ja,
toll.
Wolfram Wuttke. Übrigens, und da war er bei Schalke, bei Gladbach.
Übrigens sei an dieser Stelle mal erwähnt, dass ich ja in Saarbrücken gewesen bin. Ne? Ich habe ja den Auftrag quasi der letzten Folge habe ich aufgenommen.
Richtig.
Und ich habe Lukas deinen Auftrag, den Satz mit eingearbeitet. Also dass die Euphorie größer als das Saarland war. Ja. Und wollte nur an dieser Stelle mal darauf hinweisen, dass die Volkswagen Tailgate Tour eine sehr, sehr schöne Geschichte zu erzählen hat. Jetzt mal natürlich, weil sie von mir ist. Nein, Scherz beiseite, weil sie wirklich schön ist. Also wir haben im Grunde genommen haben wir ein Porträt gemacht über das traurigste, zumindest aber das leiseste Jahrhundertspiel aller Zeiten. Weil, und da muss man wirklich sagen, Grüße an alle Fans vom 1. FC Saarbrücken.
Was eine Kacke.
Das ist schon wirklich tragisch. Nicht nur, dass sie nach 10 Jahren aufgestiegen sind in die dritte Liga. Also zurück sind im Profifußball, was sie nicht mit ihrer Mannschaft feiern konnten. Sie sind auch der erste Regionalligist in der Geschichte des DFB-Pokals, der im Halbfinale steht und auch dieses Spiel wird ohne Zuschauer stattfinden. Und
ja, das ist echt.
Daraus ist eine sehr schöne Reportage entstanden. Lukas, du hast deine ja eben angesprochen von der letzten Runde in Gelsenkirchen, als wir die Pokalgeschichte von Schalke 04 erzählt haben. Diesmal also eine traurige, aber sehr schöne Geschichte über den ersten FC Saarbrücken. Wer sie mitbekommen möchte, folgt auf Facebook einfach der Fußballseite von Volkswagen. We Drive Football oder eben unserem YouTube-Kanal. Auch da wird das Ganze natürlich am Wochenende erscheinen.
Ich nehme jetzt nach diesem kleinen Break nochmal den Brief von Joachim Krohl auf und den Hinweis mit dem Ellenbogen. Und möchte nur eins sagen. Wenn der Ellenbogen von Can gegen Paderborn ein Elfmeter ist, dann musst du über den Elfmeter gegen Boateng zwingend nachdenken. Und wenn nicht, sogar pfeifen. Und das ist doch unfassbar. Jetzt sind wir schon unter Geisterspielcharakter. Also wir fahren unter Piratenflagge. Und trotzdem funktioniert der Videobeweis nicht. Der VAR, der VAR. Es ist ja nicht mal mehr Zuschauerdruck. Also es ist ja nicht mal mehr Zuschauerdruck auf den Schiedsrichtern. Wir sagen die ganze Zeit, Modahut kann performen. Warum kann dann nicht der Kölner Keller performen? Sie haben doch Zeit. Unterbrich doch das Spiel. Guck doch drauf. Also ich verstehe es nicht. Ja. Also gerade da, jetzt unter diesen ganzen Voraussetzungen hast du doch die Zeit. Und dann melden die sich nicht. Und dann geht das Spiel eben 0-1 aus. Also ich glaube, dass die Bayern das trotzdem gewonnen hätten, weil sie wollten. Aber trotzdem musst du darüber, wenn das entscheidende Spiel um die Meisterschaft ist, da nicht mal den Schiedsrichter an den Bildschirm zu holen oder zu sagen, guck da bitte noch mal drauf. Das ist doch schwerwiegend.
Ja.
Und also, leichtsinnig.
Ja. Zumal du dich dann halt eben auch nicht rausreden kannst mit, naja, es ist die Gerechtigkeit, die sich sozusagen auf beiden Seiten einstellt, weil das Ding von Ashraf Hakimi wäre ja auch Elfmeter gewesen. Diese Diskussion ist geschenkt, die kann man führen, die muss man aber nicht führen. Aber das sind im Grunde genommen fast zwei identische Geschichten gewesen, die ja auch, wenn man sie im Foto, wenn man sie feststellt, ist es nahezu fast die komplett gleiche Körperhaltung. Es ist, glaube ich, nur die spiegelverkehrte Ecke im Strafraum. Also das ist entweder zweierlei Maß oder es ist...
Oder sie hatten im Keller zweierlei Maß.
Du, ich glaube, im Keller war eine ganz andere Sache das Problem. Und zwar hatten die haben ja auch das Spiel geguckt via Sky und die hatten die falsche Tonspur drin. Und zwar hatten sie dann irgendwie nicht die zweite Tonspur, sondern die dritte Tonspur. Nicht begeisterte Fans, sondern hasserfüllte Fans. Und dadurch sind sie nervös geworden. Die hatten versehentlich die Tonspur 3, hasserfüllte Fans. Und das hat sie so ein bisschen nervös gemacht und unter Druck gesetzt. Und dann haben sie immer zielsicher ihren Quatsch, haben sie dann entschieden.
Auf jeden Fall, es ist ja jetzt, also, es ist ja nun mal, das Kind ist in den klassischen Brunnen gefallen. Aber trotzdem kann man ja zu einem, also wenn dann auch noch in dem nächsten Spiel der Dortmunder eben genau eine so ähnliche oder sogar identische Situation passiert, dann musst du halt wirklich noch einmal drüber reden, auch wenn es nichts mehr ändert. Aber da frage ich mich doch, was soll das?
Ja.
Also rein als Fan, das war meine erste Reaktion. Ich dachte so, Moment, das kenne ich doch. Nur wurde genau andersherum entschieden. Das kann doch nicht sein. Naja. Aber was übrigens bleibt von dem Dortmund-Spiel, ist, dass ich schon verstehe, warum die Fans, die Hörer, bei uns nicht mehr zucken, wenn wir sagen, Niko Kovac wird Trainer im nächsten Jahr. Weil ich habe ja auch gesagt, guck mal, der Sancho spielt nie wieder, der ist zu fett, der sieht aus wie Ali Boumaier, der macht doch keine 2 Buden mehr in der ganzen Saison. Zack, gegen Paderborn schießt er 3 und hat jetzt, also er hat übrigens, das muss man sich mal vorstellen, er hat jetzt Kai Havertz schon abgelöst, als jüngster Spieler, der die 30 Bundesliga-Tore vollgemacht hat. Also erst Havertz, jetzt Sancho. Und der hat jetzt 17 Tore und 17 Vorlagen. Micky, hör zu, krass, fit für die Doppelpass. 17 Tore, 17 Vorlagen. Das ist ja Mario Basler, De Bruyne und Lewandowski in einer Person. Da weißt du ja gar nicht mehr, wo du hingucken sollst.
So, das ist sehr gut, das merke ich mir. Und zwar in dieser Rubrik.
Fit für den Doppelpass. Mit Lukas und Mike.
Da setze ich noch einen drauf. Am Samstag zum Topspiel um 18:30 Uhr auf Sky trifft nämlich der Geistermeister der Labbadia-Tabelle auf die Borussia aus Dortmund. Und bei Hertha wird hoffentlich wieder Darida auf dem Feld stehen. Und der hat auch einen Rekord aufgestellt. Der hat als erster Spieler die 14 Kilometer geknackt in dieser Saison und hat einen Allzeitrekord aufgestellt mit 14,34 gelaufenen Kilometern in einem Spiel.
14,3 alles mitgeschrieben. Ich möchte nicht in das entsetzte, enttäuschte Gesicht von Stefan Effenberg blicken, wenn ich da am Sonntag im Doppelpass sitze.
Bist du jetzt am Sonntag schon da?
Ach, jetzt habe ich es euch verraten.
Ja. Oh, scheiße, da muss ich den Doppelpass ja diesen Sonntag schon wieder gucken.
Ja, sieht's aus. Sonntag, ja, vielleicht auch nicht, ey.
Letzten Sonntag bin ich schon von Lukas Vogelsang gezwungen worden, den Doppelpass zu gucken.
Aber nur, weil das A, das Labbadia-Interview so toll war und B, weil die ganze Diskussion zwischen Marcel Reif und dem, jetzt musst du mir helfen, Sportdirektor von
Düsseldorf.
Ja,
Geschäftsführer
von Fortuna Düsseldorf, darum, ob man den Laden nicht dicht machen kann und einfach Borussia Dortmund und Bayern München in die Super League abschiebt. Die war sehr interessant.
Die war super interessant. Ja. Thomas Röttgermann, Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf. Der im Grunde genommen ein bisschen auch mal die solidarische Säge an die Bundesliga, an die DFL angelegt hat. Und das nicht ganz zu Unrecht, weil er natürlich sagt, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder haben wir die nächsten 8 Male oder 10 Male oder 5 Male einen festgesetzten Meister. Man muss dazu nochmal dran in Erinnerung, Düsseldorf hatte ja gerade gegen die Bayern gespielt, 5-0 verloren.
Ja.
So, und Bayern bleibt einfach für immer Meister. Das wird dazu führen, übrigens etwas, was wir hier im Podcast auch schon vor 2 oder 3 Jahren gesagt haben, das wird dazu führen.
Das ist dein anderes Thema neben dem Trainerscouting.
So,
hast das Trainerscouting und die Solidarität der Liga.
Das wird dazu führen, dass die Bayern irgendwann einen Fokus haben, der nicht mehr Bundesliga heißt, sondern vielleicht Euroleague oder Europa-Liga oder was auch immer. Also einfach nur wegen des mangelnden Wettkampfes. Und er hat halt gesagt, es wäre doch ganz gut, mal anzufangen, die TV-Gelder vielleicht als allerersten Schritt und als allererstes Signal mal so solidarisch zu verteilen. Weil es, so wie es früher war, übrigens in den 90ern, da hat jedes Mitglied der Bundesliga hat den gleichen Anteil bekommen. Heute ist es so, laut Thomas Röttgermann, dass der Tabellenerste das Tausendfache von dem bekommt, was der Tabellen-18. bekommt.
Ja. Überleg mal, ey.
So, und das ist
echt absurd. Ja,
und er hatte ein ganz, ganz schönes Beispiel genannt. Er hat gesagt, bis 99 wurde das gleich verteilt. Und das hat der Bundesliga nicht geschadet. In der Zeit haben Dortmund und Schalke den Europapokal geholt. Also 97. Fand ich ein gutes Argument. Fand ich auch spannend deshalb, weil er ja gar nicht nur sagt, du kannst jetzt auf 10 Jahre hinaus definitiv sagen, die Bayern werden Meister, die sind so fertig mit ihrem Kader, die haben so gut gearbeitet im letzten Jahr, die sind der Konkurrenz enteilt. Es ist ja auch das Problem, du hast ja auch die anderen Champions League Teilnehmer, nämlich dann Borussia Dortmund, und das siehst du wieder am Beispiel vom Spiel gegen Paderborn. Es ist ja die Schere, die da auseinander geht, dass Fortuna Düsseldorf den ganzen Etat, auch Schalke sogar, die schon länger nicht mehr in der Champions League, also regelmäßig in der Champions League vertreten sind. Das heißt, du hast die Vereine, die ab und zu nur an Geld kommen. Und dann hast du die Vereine, die immer Geld haben aus der Champions League. Dann geht die Schere auseinander. Und die anderen nehmen das auf Kant und werden aber trotzdem auseinandergespielt. 6-1, 5-0. Das ging ja mit diesem Vorwurf einher. Haben sich die Düsseldorfer abschlachten lassen. Sind die hingefahren, haben gesagt, wir können hier eh nichts holen. Mit einem 5-0, das war ja auch ein Zitat, sind wir hier noch gut bedient und sind glücklich mit dem Ergebnis. Aber was Röttgermann gesagt hat, war, ja, Moment, wir können ja gar nicht mehr mithalten. Borussia Dortmund und Bayern sind weit weg. Das holt der Rest der Liga nie wieder auf.
Mhm.
Ja. Also auf jeden Fall eine sehr interessante Debatte und möglicherweise auch ein Thema. Wir sind ja auch schon fast am Ende, aber möglicherweise auch ein Thema, es ist ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird, das uns auch natürlich nach Corona beschäftigen wird, weil wir auch an dem Beispiel Schalke, über das wir heute gesprochen haben, an dem Beispiel, dass die Bayern schon wieder Meister sind, an dem Beispiel, dass...
Was ja übrigens Michael Zorc ja auch von sich aus schon gesagt hat.
Naja, es ist ja auch so.
Was willst du denn?
Und, ja klar, ja, aber du kannst doch... Ich wollte so sagen, es ist,
du kannst doch aber auch logisch. Wirklich, wir reden die ganze Zeit, also ich rede die ganze Zeit über die Labbadia-Tabelle. Nimm mal die Hansi-Flick-Tabelle und dann schickst du einen Blumenstrauß nach München und sagst, herzlichen Glückwunsch. Also es ist ja eine absolut verdiente Meisterschaft. Und wir sind ja, wieder ein Fakt, die sind ja auch nur noch, ich glaube, sie haben jetzt 84 oder 86 Tore. Die schaffen ja vielleicht diesen Rekord aus den 70ern zu egalisieren mit 100 Saisontoren. Wahnsinn. Übrigens, was ich irre fand, Borussia Dortmund hat gerade den eigenen Vereinsrekord mit Toren nach 29 Spieltagen pulverisiert. Gladbach hat zu dem Zeitpunkt in den letzten 20 Jahren nicht einmal so viele oder nur einmal so viele Tore gehabt. Das ist schon irre. Also, dass die Mannschaften da oben so viel treffen wie seit Jahren oder Jahrzehnten nicht. Aber
muss man ja fairerweise übrigens auch mal sagen, es war ja auch bis zu einem gewissen Punkt ja auch eine echt schöne Saison.
Ja, total.
Das war ja keine Kacksaison. Das muss man ja dann auch mal fairerweise sagen. Es war eine gute Saison. Die hat Spaß gemacht. Nur der Ausgang ist natürlich, die Zahlen geben nicht ganz den Fortgang der Saison wieder, muss man in diesem Zusammenhang doch mal sagen.
Aber du siehst es halt, auch wenn es eine schöne Saison gewesen ist, es musste trotzdem in letzter Not sozusagen und natürlich Corona-bedingt, weil nur dadurch ging diese Tür auf, aber in letzter Not wurde im laufenden Verkaufsprozess der TV-Rechte mit Amazon Prime schnell noch eine Konkurrenz zu Sky etabliert, um eine Konkurrenzsituation hinzubekommen, um möglicherweise es dann eben doch zu schaffen, dass trotz der Tatsache, dass die Bayern jetzt 8-mal Meister sind und nichts so berechenbar ist wie die Meisterschaft der Bundesliga, du trotzdem eben durch diese Konkurrenzsituation es vielleicht nochmal schaffst, die TV-Schraube doch nach oben zu drehen. Aber es ist halt... Es ist halt nicht nachhaltig, weißt du, es wird an der Schraube wird immer gedreht, dass man versucht irgendwie dann es doch noch hinzubekommen, die TV-Rechte nach oben zu drehen, aber es macht sich halt niemand Gedanken darüber, wie man halt dieses Produkt einfach besser machen könnte und da ist, finde ich, jeder Beitrag recht, jede Idee recht, jeder Ansatz recht und Thomas Röttgermann hat halt, wie ich finde, dafür tatsächlich eine gute Diskussion angeregt. Die hat halt außer uns niemand aufgenommen.
Und sein Gegenüber, Marcel Reif, der Slipper-Buddy von Micky Beisenherz, hat sich als großer Fan der Idee oder der, sagen wir mal, der sieht die Zwangsläufigkeit der Auskopplung von Borussia Dortmund und Bayern München über kurz oder lang, dass es dann doch Richtung Super League geht, weil er sagt, im Moment so, wie es im Moment ist, also es braucht dringend ein Überdenken des Status quo, weil so funktioniert die Liga nicht mehr. Und er sagt, entweder gehen die Bayern raus oder man muss irgendwas tun, weil wenn eine Fortuna Düsseldorf, die da hingehen und sagen, natürlich wollen wir nichts herschenken, aber wenn die schon nach 55 Minuten 5-0 hinten liegen, dann kannst du den Laden dicht machen, weil dann ist auch für Spannung nicht mehr gesorgt. Und wenn du dann gleichzeitig die Bayern siehst, die mit Alphonso Davies vorne raufgehen und die Gier zurückhaben und einen Thomas Müller, der sich auch beim 5-0 noch freut, als hätte er gerade den Weltpokal gewonnen, dann siehst du einfach, dass die Liga, so schön wie das alles ist und so schön wie das für die Bayern-Fans ist, natürlich ein Problem hat. Und ich fand das ganz interessant, wie Marcel Reif in dieser Vehemenz gesagt hat, ey, wir müssen was ändern. Und eigentlich kann man nur ändern, dass man die Bayern aus der Liga rausnimmt. Das fand ich in der Klarheit auch.
Es wäre schon eine Menge geholfen, wenn es da nicht Vereine gäbe, wo die Fans teilweise sowas von geldgeil sind, dass sie auf Karten Geld bestehen für Karten, die sie gekauft haben. Und da fängt das Problem doch an. Der Fan ist das Problem. Ja, was stellt er sich denn vor? Zahlt er irgendwie, was weiß ich, ein paar hundert Euro für eine Dauerkarte und erwartet dann, dass dafür gespielt wird? Also da muss man doch wirklich, da muss der Fan, der doch immer die scheiß Millionäre schreit, muss doch auch mal sich selbst an die eigene Nase fassen und sich auch mal die Frage stellen lassen, ob er da nicht vielleicht auch manchmal ein bisschen so sehr auf den Taler schielt. Meine Meinung. Und
man sieht ja auch, dass die Pappkameraden in Mönchengladbach, das sieht ja im Fernsehen auch ganz schön aus. Das kriegst du ja gar nicht so mit, dass die sich nicht bewegen. Wenn du bei Sky über Sky Q auf einer Fernbedienung aufs Fragezeichen drückst und dir die Stadion-Tonspur dazu holst und die Pappkameraden im Stadion hast, dann haben wir doch viele Probleme gelöst.
Aber das ersetzt doch nicht das Stadiongefühl. Und ich sag dir eins, ich kann es kaum erwarten als Fan und gerade als Fan der Hertha, zurück ins Stadion zu gehen. Weil ich muss auch eins sagen, ich habe euch das jetzt eine Stunde und fast zwei Minuten durchgehen lassen. Wir haben über Scottie Pippen geredet und über Jadon Sancho. Aber ich lasse euch nicht davon kommen, dass wir zwischen einem Spieltag oder zwei Spieltagen, an dem Hertha mit Bruno Labbadia in vier Spielen 10 Punkte geholt hat und in der Labbadia-Tabelle nur zwei Punkte hinter den Bayern liegt, ja, und plötzlich 4 Punkte hinter dem Europapokal auftaucht. Das lasse ich euch nicht durchgehen, dass wir da jetzt nicht noch zwei Minuten drüber reden. Zumal sie ja, und das ist nämlich meine These, und darum geht's, diese Berliner Hertha-Mannschaft, die das erste Mal so gespielt hat, wie ich es vorausgesagt hatte. Ich hatte ein 2-2 in Leipzig vorausgesagt. Ihr könnt einen guten gemeinsamen Freund fragen. Und habe gesagt, sie werden knapp gegen Augsburg gewinnen. Dann haben sie 38 Punkte, dann ist der Klassenerhalt sicher und dann können sie befreit aufspielen. Und weil sie befreit aufspielen können, und jetzt kommt die These, sind sie das Zünglein an der Waage im Kampf um die Plätze 2-5. Weil sie spielen noch gegen Dortmund, sie spielen noch gegen Gladbach und sie spielen noch gegen Leverkusen. Und Hertha hat einen jetzt hervorragend eingestellten Kader. Die haben ein gutes System, die haben eine Achse, die können auch mal so ein Spiel 20 Minuten vom Tor einfach wegverteidigen. Und die spielen jetzt gegen all die Teams, die punkten müssen, ohne dass selbst noch jemand von ihnen was erwartet.
Was sind denn all die Teams?
Das sind die eine Netto-Spielzeit haben.
Ach so. Jetzt hast du dich mit dem lauen Gag nur aus der Verantwortung gezogen. Dazu
a little less conversation, a little more. Wir haben ja, glaube ich, hier auch gemeinsam festgestellt, dass Bruno Labbadia der falsche Trainer für Werder Bremen gewesen wäre, aber für Hertha BSC der richtige Trainer, weil es bedeutet seriöses Arbeiten. Und es funktioniert gut. Und Bruno Labbadia saß ja auch im Doppelpass. Da saß er so im Hintergrund mit dem Schal und so. Sah so ein bisschen aus wie Helm Bruno.
Ja,
sah so ein bisschen aus wie Helm Bruno bei sich zu Hause. Aber er hat ja auch nochmal sein Prinzip erklärt und wie er der Mannschaft klargemacht hat. Hier ist egal, so ein bisschen Rehagelesk. Ist egal, ob alt oder jung. Es gibt nur gute oder schlechte Spieler. So hat er dann auch Ibisevic wieder reanimiert. Ja. Und klar, ich meine, jemand, der wie Bruno Labbadia in jungen Jahren als Stürmer getroffen hat und jemand wie Bruno Labbadia, der auch als in späten Jahren als Stürmer getroffen hat, der hat, glaube ich, einfach ein gutes Einfühlungsvermögen. Und vielleicht ist Bruno Labbadia, jetzt wage ich mich nochmal richtig weit aus dem Fenster, der beste Trainer der letzten 3 Jahre in der Bundesliga. So, also er hat eine Entwicklung gemacht, die wir ihm alle nicht zugetraut haben, weil wir immer noch mit dem blöden alten Leverkusen-Spielerfrau auf dem Schoß Witz hingekommen sind. Und im Windschatten seines eigenen Rufes konnte er sich zu einer echten Trainerpersönlichkeit entwickeln. Und wir alle wissen, was jetzt passiert.
Sie verlieren 4-0 in Dortmund. Natürlich. Aber eins kann ich dir sagen aus Berlin. Nach den 10 Punkten in den 4 Spielen und mit dem, was man so hört und was man liest, die Gerüchte mit den Spielerfrauen, das ist komplett verklungen. Das hat sofort aufgehört, weil sofort Erfolg da war. Ich sage dir, hätte der 2 Punkte geholt, wären die Geschichten wieder gekommen. Und nicht nur hinter vorgehaltener Hand. Aber es ist eine Seriosität, hat Einzug gehalten in Berlin, die ich so gar nicht kenne. Und ich habe die beiden letzten Spiele gegen Leipzig und Augsburg auch gesehen. Das war was ich als Beobachter dieser Mannschaft in den letzten 15 Jahren oder vielleicht noch nie in all der Zeit gesehen habe. Da ist eine Mannschaft, die hat ein System, die spielt überlegt und überlegen, die läuft vorne an, die spielt Pressing, das kannten wir in Berlin überhaupt nicht. Die spielen modernes Pressing und die spielen auch gegen Augsburg in der zweiten Halbzeit, obwohl, Zitat Labbadia, der Tank leer ist, noch die 45 Minuten durchlassen, eine wirklich große Chance zu und haben ansonsten noch das Auge in Person von Darida, der nicht nur 14,34 Kilometer gelaufen ist, sondern dann auch noch die Coolness besitzt, mit dem letzten Sprint in der Nachspielzeit das 2-0 aufzulegen, haben sie dann auch noch die Kaltschnäuzigkeit und werden belohnt. Das kenne ich alles nicht. Ich weiß nicht, wer diese Menschen sind. Ich weiß nicht, wer diese Mannschaft ist. Ich weiß gar nicht, wer dieser Verein ist. Es ist mir hochgradig suspekt.
Und an einem Punkt, weil Micky das gerade gesagt hat, dass er möglicherweise der falsche Trainer für Werder Bremen gewesen wäre. Ich glaube, an der Entwicklung von Bruno Labbadia kann man quasi das messen, was ich jetzt sagen würde. Ich glaube nicht, dass Bruno Labbadia der falsche Trainer für Werder Bremen gewesen wäre, sondern ich würde eher sagen, dass Werder Bremen der Verein, falsche Verein für Bruno Labbadia gewesen wäre. Und das ist sozusagen, ist zwar im Sinn das Gleiche und im Ergebnis das Gleiche, aber dadurch, dass er sich über die Jahre eine solche, auch sozusagen einen solchen Stil und eine solche Seriosität und auch eine Ruhe reingebracht hat zu arbeiten und eben nicht mehr derjenige ist, der quasi wie der Feuerwehrmann erstmal irgendwie alle vor dem Abstieg retten muss, sondern der einen langfristigen Plan hat, ist das, glaube ich, eine andere Perspektive. Im Endeffekt das Gleiche, aber es spricht quasi eher für Labbadia diese Wortwahl zu wählen, als es umgekehrt zu formulieren.
Am Ende stimmt es irgendwie beides.
Ja, ja, klar. Ist auch Wortklauberei, ohne Frage.
Nochmal einen Gedanken, um die Schere zwischen Röttgermann und Marcel Reif nochmal aufzunehmen. Wenn du jetzt die Vereine hast, die regelmäßig in der Champions League sind, und da hast du die Bayern, Dortmund, dann hast du jetzt vielleicht die nächsten Jahre Leverkusen und natürlich Leipzig. Ich glaube, dass Hertha, wenn sie das richtig machen, mit den Windhorst-Millionen, der zahlt ja jetzt nochmal 150, wenn sie das jetzt auch aus der Krise heraus, wo alle anderen gucken müssen, wo sie bleiben, und die haben plötzlich das Geld, das ist ja eine ganz absurde Situation. Aber wenn die das richtig anlegen, mit Labbadia als Trainer, auch die einzigen sind, die in den nächsten 2-3 Jahren dort einbrechen können, in diese Phalanx.
Klar, aber vor allen Dingen mit Jens Lehmann, dem Teamplayer.
Nein, aber also es könnte sein. Ich meine, aber
ein populistischer Scherz.
Das zeigt doch, das zeigt doch das Abstruse des Ganzen, dass Hertha einen Investor braucht, um diese Ziele verfolgen zu können, weil du sonst gar nicht mehr Schritt halten kannst. Und auch das ist die Perversion des Ganzen, in a nutshell.
Und dann sind wir wieder bei 50 plus 1 und wieder bei anderen Punkten. Ich möchte zwei Sachen noch
fragen. Kann ich mir jetzt mal langsam meinen Tomatensalat machen?
Wenn wir den Legenden-Podcast aufgenommen haben, machen wir auch diesen 50 plus 1 Podcast. Ja. Und Mike und ich haben uns übrigens heute, wir haben uns nicht abgeschworen, aber wir versuchen den, Darida hat ja den Kilometerrekord aufgestellt. Und wir versuchen dich so lange hier zu zwingen, dass wir den neuen MML-Zeitrekord aufstellen mit einer Stunde.
Nee, das kannst du mal schön vergessen.
Es wird jetzt lang. Es ist ja wie bei Thomas Gottschalk schon hier. Gleich meldet sich Günther Jauch und erzählt, was im aktuellen Sportstudio kommt.
Der Günther.
Schreibt uns, die Quizfrage war, wer ist der Vater von Marcus Thuram, genau. A. Marcel Desailly, B. Lilian Thuram oder C. Scotty Pippen. Schreibt an, wo schreiben wir hin? Ey, was macht der Mann denn da?
Wie könnt ihr mich so brutal rausschmeißen?
Weil wir dich nicht mehr hören, weil du dich abgestöpselt hast. Dir wurden die Maschinen abgestellt. Hast du überhaupt eine Patientenverfügung?
Mir ist der Kopfhörer rausgefallen. Ich wollte nur gerade sagen, wie bitter das wäre für dich. Stell dir mal vor, Bruno Labbadia hat anderthalb erfolgreiche Jahre vor sich und Hertha ist oben auf und dann dem alten Vorurteil folgend geht's wieder abwärts. Aber erst in anderthalb Jahren werden wieder Zuschauer ins Olympiastadion wegen
Corona kommen. Ja, aber ich glaube, dass Hertha kann ohne Zuschauer weit kommen. So, das ist doch das. Und vor allen Dingen ganz ehrlich, in den anderthalb Jahren, da können sich die Schalke-Fans mal überlegen, ob sie das Geld zurückzahlen. So,
und apropos weit kommen, warum werdet ihr eigentlich in den Doppelpass eingeladen? Also und
wer ist denn ihr? Ist das jetzt?
Ja, du warst schon im Doppelpass und bei Sky 90.
Nein, ich war noch nie im Doppelpass.
Du warst bei Sky 90.
Und solange Pit Gottschalk da Chefredakteur ist, dann werde ich nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion.
So ist es. So. Ja, der wird schon seine Gründe haben. Ganz klar, Team Pit Gottschalk. So sieht's nämlich aus. So. Gut. So, darf ich jetzt endlich mal einen Tomatensalat machen?
Nein, du machst ja auch keine Sympathiepunkte bei unseren Hörern.
Ich will jetzt seit einer Stunde 10 in der Gewalt von MML. Wir werden ein Bild posten. So, du bist ja Didi Hamann von Fußball MML. Du musst jetzt für immer hierbleiben. Du sagst mir jetzt noch ganz kurz aus Castrop Rauxel in die Welt. Wie geht das Spiel Borussia Dortmund gegen Hertha BSC aus? Und dann lasse ich dich gehen.
Borussia Dortmund gewinnt 2-1.
Herrlich.
Super. Tschüss.
So, also.
Bis dann.
Küsschen.
Ciao. Küsschen.
Tschüss.